SRF 1. SRF 1.
Wenn Sie ein Medikament nehmen, wie gut wissen Sie Bescheid über die Nebenwirkungen? Man hat nicht gewusst, Ende 50er, Anfang 60er Jahre, was Contergan für Nebenwirkungen hat. Es ist als harmloses Beruhigungsmittel verkauft worden, das genau vor 60 Jahren auf den Markt kam, ist am 1. Oktober 1957. Die Folgen waren fürchterlich. Rund 10'000 Kinder weltweit, die mit schweren Missbildungen auf die Welt gekommen sind, weil ihre Mütter Contergan als Medikament genommen haben, als sie schwanger waren. Man kann sich fast nicht vorstellen, was das für ein Schock muss für Eltern, für Umfeld. Heute sind die Kinder, die überlebt haben, zwischen 55 und 60. Wie lebt man im Alltag mit diesen Behinderungen? Wie wird man älter? Um das geht es auch heute im Treffpunkt, zusammen mit unserem Gast, dem Christian Lohr, Nationalrat. Und wir erfahren, was das der Contergan-Skandal für Auswirkungen hatte auf die Kontrolle und auf die Zulassung von Medikamenten. Und darum nimmt es uns auch Wunder, wie das Sie den Contergan-Skandal prägt hat, ob Sie wegen dem anders umgehen oder anders umgegangen sind, gerade nachher mit Medikamenten. Der Treffpunkt heute zu 60 Jahren Contergan und der Folge am Mikrofon Christina Lang. You got a smile so bright. You know you could have been a candle. I'm holding you so tight. You know you could have been a handle. The way you swear me on my feet. Das ist Musik von Michael Bolton auf SRF 1, «The way you do the things you do». Montagmorgen, der erste Montag vom Oktober. Und im Treffpunkt geht es heute um die Folgen von etwas, das vor 60 Jahren seinen Anfang genommen hat. Und darum schauen wir zuerst einmal zurück, rollen wir die Geschichte auf, zusammen mit dem Crispin Zimmermann, Produzent vom Treffpunkt. Crispin, am 1. Oktober 1957 ist ein neues Medikament auf den Markt gekommen, Contergan. Was war das für ein Mittel gewesen?
Contergan war ein Beruhigungsmittel von der deutschen Firma Chemie Grünenthal. Und die Hersteller haben eben damit Werbung gemacht, dass das Medikament absolut keine Nebenwirkungen hätte. Darum war Contergan auch nicht rezeptpflichtig und es ist ein richtiger Verkaufsschlager geworden.
Harmlos wie ein Zuckerplätzchen, hat es geheissen in der Werbung, aber harmlos ist es nicht gewesen. Im Gegenteil, Nebenwirkungen hat es nämlich trotzdem gegeben.
Genau, und zwar sehr starke. Man hat das Kontergan eben den schwangeren Frauen verschrieben, und zwar solche, wo es schlecht geworden ist während der Schwangerschaft, bei Schwangerschaftsübelkeit. Und das hat dann eben zur Folge gehabt, dass Kinder von diesen Frauen zum Teil mit sehr schweren Behinderungen auf die Welt gekommen sind. Man muss aber noch präzisieren, es ist nicht nur Kontergan gewesen, wo die Missbildungen verursacht hat, sondern es sind eben auch andere Medikamente gewesen mit dem gleichen Wirkstoff drin. Und der Wirkstoff, der heisst Thalidomid. Der Zusammenhang zwischen dem Thalidomid und den Missbildungen, vor allem an Arm und Bein, die Kinder hatten, der war ganz lange nicht klar gewesen. Man hat gewährleistet, was könnte das sein. Es hat hunderte von Hinweisen gebraucht und am Schluss auch noch die Presse, die recht Druck gemacht hat, bis die Firma Grünenthal dann das Kontergan und andere Medikamente mit dem gleichen Wirkstoff vom Markt genommen hat.
Das war im Jahr 1961 gewesen, 4 Jahre nachdem das Medikament auf den Markt gekommen ist. Wegen diesen 4 Jahren sind weltweit rund 10'000 Kinder wegen dem Wirkstoff zum Teil schwerst behindert auf die Welt gekommen. In der Schweiz waren es nur sehr wenige gewesen. Warum?
Ja, man hat nie ganz klar ein bisschen den Durchblick gehabt, wie viele sogenannte Kontergan-Kinder das es in der Schweiz gibt. Man weiss, dass bei 9 Personen der Zusammenhang mit dem Wirkstoff, mit dem Thalidomid direkt belegt ist. Im Unterschied zu Deutschland ist Kontergan wirklich bei Tausenden von Kindern ja der Grund gewesen, dass sie eben so Missbildungen gehabt haben. Und in der Schweiz ist es eben auch so gewesen, dass man Kontergan nur auf Rezept bekommen hat. Darum ist da bei uns der Einsatz viel weniger gewesen, viel weniger oft als in Deutschland.
Kontergan, ein Medikament, das für einen riesigen Skandal gesorgt hat. Und die Folgen von dem geht es heute hier in der Sendung Treffpunkt. Folgen davon für die Art, wie wir heute Medikamente kontrollieren, bevor sie zugelassen werden und auch nachher noch. Aber auch Folgen davon für Menschen, tut es mal noch Kind. Jemand, der mit typischen Kontergan-Behinderungen auf die Welt gekommen ist, ist heute unser Gast und sie lernt nicht können. Ein nach der Viertel ab. Nach der Tracy Chapman, hier auf SRF 1 und nach der Halunke.
Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. Baby, can I hold you tonight? at the right time. You'll be mine. You'll be mine. You'll be mine.
Ohne Regenschirm, ohne Stiefel. Der Seitenwind beißt mir ins Gesicht. Die Hunde sind alle schon lang drinnen. Hier um das Feld, und hier gibt's nichts mehr zu gewinnen. Ich weiss, ich hätte besser sollen hören. Aber ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Knüppeldick, ohne Bremsen. Jetzt mich frontal verwutscht. Der Sturm geht sicher einmal durch. Sonst hätte man ja gar nichts gesehen. Es kann mir gar nichts mehr passieren. Du hast mich in deine Arme genommen. Ich lasse dich nie mehr los, nie mehr los, nie mehr los, nie mehr los. Du bist meine Heldin und du bist mein Kompliz. Wir sind auf Kurs auf unserem gemeinsamen Trip. Und wenn wir ohne uns einfach so ist gegangen. Verloren sind wir nicht. Bis ans Ende von diesem Leben. Und vielleicht, vielleicht noch drüber raus. Kein Sturm hat je eine Chance gehabt dagegen. In unserem Paradies. Sicher eine Stürme. Sonst hätte man ja gar nichts gekommen. Es kann mir gar nichts mehr passieren. Und du hast mich in deine Arme genommen. Ich lasse dich nie mehr los. Nie mehr los. Ich lasse dich nie mehr los. Nie mehr los.
Das ist der Montagmorgen, Vormittag mit SRF 1, der Treffpunkt zu 60 Jahren Contergan. Contergan, Kind mit kurzen Armen oder Beinen, mit Händen und Füßen, die verkrümmt sind, mit Fingern oder mit anderen Organen, die fehlen, das kommt einem Sinn, wenn man Contergan hört. Wir haben einen Gast im Studio, der 55 ist, kein Kind mehr, der aus Kreuzlingen kommt, im Thurgau und wo in einem Rollstuhl sitzt. Guten Morgen, Herr Lohr.
Guten Morgen miteinander.
Christian Lohr, Sie sind ein sogenanntes Contergan-Kind, aber das sogenannte mache ich hier zwischen Fingerspitzen von mir, das stimmt nämlich eigentlich gar nicht.
Ja, es ist so, dass meine Mutter nicht das Medikament Contergan verschrieben bekommen hat vom Hausarzt, sondern das Medikament Peracon Expectorant. Das war ein Mittel gegen Keuchhusten, das aber den gleichen Wirkstoff, der so tragisch gewirkt hat, Thalidomid beinhaltet hat.
und die auch für Behinderungen gesorgt hat, auch bei Ihnen. Als Sie zu uns gekommen sind im Studio, habe ich Ihnen die Hand gegeben. Sie haben mir den Fuß gegeben. Unsere Hörerinnen und Hörer sehen Sie ja nicht, weil es Radio ist. Und ich kann nicht so richtig, ich weiss nicht so richtig, wie Sie am besten beschreiben. Darum möchte ich Sie selber fragen. Können Sie sich beschreiben, wie Sie aussehen?
Das ist ja so. Ich bin ohne Arm und mit zwei fehlbildeten Beinen auf die Welt gekommen. Ich habe links ein verkürztes Bein, rechts ist es ein bisschen länger. Und in dem rechten Bein hat er in all diesen Jahren so viel Funktionalität ausgebildet, dass ich heute sehr viel selber machen kann.
Das ist quasi das Bewegungshauptzentrum, das rechte Bein?
Ich habe die rechte Hand und den rechten Fuß in einem.
Sie machen mit dem rechten Fuß wirklich alles Mögliche. Sie haben sich Notizen gemacht und, glaube ich, den Namen von dem komplizierten Medikament aufgeschrieben. Sie haben einen Espresso getrunken. Sie meistern den Alltag mit dem einen Fuß. Wie sieht das konkret aus? Sie sind heute Morgen von Kreuzlingen zu uns ins Studio auf Zürich gekommen. Wie ist das gegangen?
Ich habe öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Das ist möglich, weil ich selbstständig reisen kann mit meinem Elektrorollstuhl. Dort steuere ich mit dem rechten Fuß steuern, also mit einem Joystick. Das geht alles normal, weil ich das große Glück habe, dass ich eben in den Zehen sehr funktional kann, sehr präzise arbeiten kann. Also ich kann gut steuern, ich kann mich sicher fortbewegen. Bin dann nachher in Zürich am Hauptbahnhof angekommen, bin aufs Tram gegangen, bin vor einem Radiostudio gelandet und habe dann müssen feststellen, dass die Haltestation nicht rollstuhlgängig ist.
Super! Was macht man?
Ja, die nächste fahren und dann ein bisschen durch die Landschaft fahren. Aber es ist gut gewesen, damit der Puls noch ein bisschen oben runter ist und ich nicht zu aufgeregt da ins Studio gekommen bin.
Was macht der für ein Tempo, der Elektrorollstuhl?
Ja, wenn ich ganz schnell fahre und Gas gebe, können es schon 10 Kilometer sein. Also, zum Joggen muss man dann gerade schon ein bisschen gut in Form sein.
Kommt ein bisschen schnaufen, wenn man neben Christian Lohr nebenher joggen will. Was haben Sie außer dem Elektrorollstuhl sonst noch so für Hilfsmittel im Alltag?
Ich habe erstaunlicherweise gar nicht so viele verschiedene Hilfsmittel. In der eigenen Wohnung sind ein paar Sachen eingerichtet, dass ich gut kann aufsteigen. Man darf wissen, dass ich daheim ohne Rollstuhl in der Wohnung lebe. Das ist sehr wichtig für mich, dass ich mich regelmäßig auch bewegen kann. Ich habe glücklicherweise keine Lähmung. Das erlaubt mir natürlich eben auch eine Fortbewegung so zu erreichen. Andererseits, wenn ich natürlich sehr froh bin heute um die modernen Hilfsmittel, Smartphones und die ganze Apparatur, die erleichtert mir den Umgang eigentlich in dieser technischen Welt, in dieser digitalen Welt, wie man sie heute sehr viel.
Digital heisst mit dem Finger. Das ist Ihre Zeichen. Mit Ihrem rechten Fuß sind Sie unheimlich geschickt. Wie haben Sie das trainiert?
Das ist natürlich nicht etwas, das von heute auf morgen gekommen ist. Mir wird immer wieder erzählt, auch von meinen Eltern, von meinem Bruder, dass ich als Kind ein extrem neugieriger Mensch war, interessiert. Ich hatte auch einen Nachahmungstrieb, wie man dann gesagt hat. Ich habe anderen Kindern zugeschaut. Die haben Sachen gemacht. Ich hatte keine Arme gehabt. Also habe ich es mit dem Fuß probiert. Also mit dem, was man eigentlich hat. Es ist eben gar nicht so ein Wunder, was da passiert, sondern es sind viel mehr natürliche Sachen. Selbstverständlich hat man sie all diesen Jahren nachher hat man dann da unterstützt und gefördert und zusätzlich trainiert, also Ergotherapie an verschiedenen Orten. Aber es war immer ein bisschen so der Wille gewesen und auch die Beharrlichkeit, etwas selber lernen zu können, selber machen zu können.
Starke Wille, wollen ausprobieren, wollen bewegen. In der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mit einem Arzt geredet, der mir erzählt hat, dass man früher immer gefunden hat, man müsse Kontergan-Kind oder anderen Kindern mit schweren Missbildungen Prothesen geben. Unbedingt, die sind ja nicht ganz. Man müsste ihnen also Füße, Hände, Arme, Beine geben. Und bis man dann gemerkt hat, das funktioniert so nicht. Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe das selber auch zu spüren bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe eine Beinprothese, ich habe eine Armprothese. Ich habe mich dann aber fortbewegt oder bin funktionell tätig gewesen, so wie ein kleiner Roboter. Da bin ich selber ich gewesen. Das hat nie so richtig funktioniert. Ich meine aber, es ist vielleicht schon richtig gewesen, dass man es probiert hat. Sonst hat man immer das Gefühl gehabt, man hätte etwas verpasst. Mhm. Ich habe aber andere Kollegen aus der Kontergan-Szene, wo genau die gleiche Erfahrung haben, mit zunehmendem Alter oder auch wenn man selber erkannt hat, wie das Leben funktioniert oder wie man im Leben am besten funktioniert, ja. Ist dann immer so rausgekommen, dass man auch wieder auf die zusätzlichen, nicht eigenen Hilfsmittel verzichtet hat.
Und dafür lieber vertraut hat auf das, was man hat.
Es ist sicher so, ich bin überzeugt davon, dass auch meine Einstellung zu meinem eigenen Körper, die Akzeptanz, das Annehmen vom eigenen Körper, von den eigenen Möglichkeiten, das realistisch einzuschätzen, gestärkt worden ist durch das.
Das ist der Christian Lohrer, unser Gast heute im Treffpunkt. Jemand, der mit Behinderungen lebt, die typisch sind auch für die sogenannten Kontergan-Kinder. Wie wichtig das ihm seine Unabhängigkeit ist und wie er um die muss kämpfen, dass ihm die erhalten bleibt, um das geht es in ein paar Minuten. Am Treffpunkt auf SRF 1.
They say we're young and we don't know. We won't find out until we grow. Well, I don't know if all that's true. 'Cause you got me, baby, I got you. Hey, I got you, baby. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so. We don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. Walk with me.
Leave Angst mehr in die Seele beiß und ich nicht weiter weiß. Da hör ich auf was ganz tief, tief drin in mir schreit. Warum willst du es morgen leben und wird es endlich für dich heute?
Es ist der Montagvormittag mit SRF 1. Alles gut auf der Strasse. SRF Verkehrsinformation von 10.31 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über grössere Störungen vor. Der Treffpunkt auf SRF 1 heute zum Thema Contergan und die Folgen davon. Vor 60 Jahren ist das Medikament Contergan auf den Markt gekommen. Wir haben einen Gast im Studio, den Christian Lohr, Nationalrat aus Kreuzlingen im Kanton Thurgau. Es hat uns gerade ein Hörer aus Kreuzlingen angerufen und hat gesagt, ich kenne den Herr Lohr. Ich bin in Kreuzlingen aufgewachsen, so wie er auch. Und habe immer wieder jemanden gesehen beim Camping am See. Und dort haben Sie schon geschmunzelt. Herr Lohr, jetzt sind Sie jemanden.
Ich bin viel am See. Ich behaupte immer wieder, es ist der schönste Platz überhaupt auf der Welt, wo wir am Bodensee haben, Kreuzlingen. Aber ja, ich bin ein Mensch, der viel unterwegs ist, wenn er daheim ist, in die Natur rausgeht, unter den Menschen ist. Ich bin ein Mensch, der das Leben bewusst wahrnimmt.
Mhm. Und Sie werden auch wahrgenommen, so wie Sie unterwegs sind, in Ihrem Rollstuhl, mit Ihren Behinderungen. Der Hörer hat gesagt, ich habe ihn viel gesehen, er kennt mich nicht, der Christian Lohr, aber ich wollte ihm endlich mal sagen, ich bewundere ihn sehr. Und nachher haben sie sich bedankt und dann habe ich noch ein bisschen nachgefragt, was der Hörer denn für einen ist. Er hat gesagt, er hat ein Kind. Und dann habe ich gesagt, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs sind und sie treffen den Herrn Lohr, sie sehen ihn von Weitem und die Kinder sagen, Papi, was ist mit dem Mann? Was antwortet sie denn? Und er hat gesagt, ja, das sei eben schwierig. Und dann habe ich gedacht, fragen wir doch den Herrn Lohr selber, was soll man denn sagen?
Das ist überhaupt nicht schwierig eigentlich. Jedem empfehle immer wieder auf mich zuzukommen, zu fragen. ich kann das wahnsinnig gern, wenn ich ein Gespräch mit Kindern führe. Ich tue ihnen immer offen darlegen, was ich kann. Und ich versuche ihnen nicht irgendwie mehr zu erzählen oder das zum Gehen, sondern ich bin mir zwar bewusst, dass sie vielleicht das mit den Medikamenten nicht immer gerade verstehen, aber ich wollte ihnen einfach zeigen, hey, schaut mal da, man kann etwas mit dem Fuß erreichen, man kann etwas machen. Ja, man muss auch ein bisschen an sich glauben und ausprobieren. Das ist wichtig. Immer wieder selber sagen, ja, ich mache das.
Ich mache das. Jetzt haben wir ein Mail bekommen von Marcel Hänlein, ein Hörer aus Uetigen im Kanton Zürich, der schreibt, «Grüezi, Herr Lohr, ich weiss nicht, ob das eine peinliche Frage ist, aber wie legen Sie sich an morgen? Wie machen Sie Knöpfe zu an einem Hemdli? Haben Sie da Hilfsmittel oder wie geht das?»
Wir haben es früher mal mit Hilfsmitteln probiert, aber das ist sehr schwierig. Nein, es ist tatsächlich so, ich bin natürlich in verschiedensten Lebensbereichen, bin ich, wie man so sagen würde, abhängig, bin ich darauf angewiesen, dass ich unterstützen kann. Das ist etwas, was zu meinem Leben gehört, wo Folge ist von dieser objektiv gesehen schweren Behinderung. Es ist für mich aber nicht etwas, was mich eigentlich an meinem Lebenswillen hindert oder beeinträchtigt, dass ich nicht vorwärts gehe im Leben. Wichtiger ist also deshalb für mich einfach, dass ich mich gut organisiere. Ich muss immer wissen, denn, wenn ich Unterstützung brauche, dass ich das auch geplant haben muss. Das macht das Leben manchmal herausfordernd, aber es geht.
Das ist ein Haufen Logistik. Und wie bringen Sie Knöpfe zu an dem Poloshirt, das Sie jetzt anhaben?
Da müsste ich jetzt Hilfe haben, dass wir das machen. Abziehen, das geht schon viel besser. Weil da habe ich meine Technik oder ich kann mich irgendwo schlanker machen und versuchen, mit dem Kopf noch wieder rauszukommen, rauszuschleifen. Ich habe natürlich nicht immer und regelmäßig Sachen mit Knöpfen, sondern auch viele T-Shirts oder andere einfache Sachen. Wenn ich daheim bin, versuche ich möglichst selbstständig und unabhängig zu sein.
Die Unabhängigkeit, die ist Ihnen sehr wichtig. Sie leben jetzt allein in einer Wohnung. Sie arbeiten als Journalist. Sie sind Nationalrat, also Sie sind auch unterwegs zwischen Kreuzlingen und Bern. Sie beziehen keine IV-Rente. Warum ist es so wichtig, dass Sie unabhängig sind?
Es ist mir wichtig, dass ich mein Leben so weit das möglich ist, selbstbestimmt führen kann. Immer im Bewusstsein, dass ich da und dort Unterstützung, Assistenz, Begleitung brauche. Ich verliere das nie aus den Augen. Das geht auch nicht. Mhm. Das ist manchmal fast das Glück, dass man die Klammern auch hat im Leben, wenn man in dieser Situation ist. Aber sonst versuche ich schon, eigentlich den Weg können zu gehen, wo ich will. Und it's my way.
Frank Sinatra hat das auch schon schön gesungen. Und das ist so ein kleines Motto, it's my way.
Zwangsläufig, ja.
Sie müssen aber für die Unabhängigkeit härter kämpfen als ein Haufen andere Leute, sogenannte Normale. Das ist für sie strenger, um die haben, um sie aufrechterhalten. Macht sie das manchmal hässig oder traurig?
Nein, eigentlich nicht, weil es ist irgendwie immer wieder, es führt mich auf das zurück, dass ich spüre und merke, dass ich eigentlich das Leben gewonnen habe. Viele Leute meinen, dass ich durch die Kontergan-Behinderung ein Leben verloren habe oder ein sogenanntes normales Leben verloren habe. Und ich bin fast eher der Überzeugung, dass ich fast ein bisschen privilegiert bin und irgendwo wie ein spezielles Leben gewonnen habe. Natürlich mit vielen Herausforderungen, natürlich auch mit Ecken und Kanten ein Leben, wo immer wieder auch Situationen kommen, wo man, ich will nicht von Hadern reden, aber wo man anstößt, wo man spürt, da funktioniert jetzt nicht. Oder da hat es ein Hindernis. So ganz nach dem Motto, ich werde eigentlich im Leben oftmals mehr behindert, als ich wirklich behindert bin.
Christian Lohr, unser Gast heute im Treffpunkt auf SRF 1. Er bleibt in der Sendung. Er hat vorhin gesagt, ich laufe Ihnen nicht davon mit seinem Rollstuhl. Es geht um Kontergan und die Folgen von Kontergan und Behinderungen, die man damit muss leben muss, wie man damit älter wird, in ein paar Minuten. Some Gloria Gaynor auf SRF 1, How High the Moon. 60 Jahre Contergan und die Folgen davon, um das geht es heute im Treffpunkt. Früher hat man ja gesagt, die Kinder, die wegen dem Wirkstoff Thalidomid behindert auf die Welt gekommen sind, die werden nicht alt. 20 höchstens. Und heute sind die überlebt haben, 55, 60. Sie schreiben und essen mit ihren Füßen, sie meistern ihren Alltag. Sie haben Humor, so wie unser Gast Christian Lohr, der uns vorhin beschrieben hat, wie er das alles macht. Also vor 60 Jahren, 1957, ist Contergan auf den Markt gekommen. Im Jahr 70 hat sich die Herstellerfirma Grünenthal mit den Contergan-Geschädigten in Deutschland in einem Prozess außergerichtlich geeinigt und zahlt den Betroffenen seitdem eine kleine Rente als Wiedergutmachung. Aber erst im Jahr 2012 haben die sich bei den Betroffenen offiziell entschuldigt, also über 50 Jahre später.
Darüber hinaus bitten wir um Entschuldigung, dass wir fast 50 Jahre lang nicht den Weg zu Ihnen von Mensch zu Mensch gefunden haben. Stattdessen haben wir geschwiegen und das tut uns sehr leid.
Hallo, die Entschuldigung, die gekommen ist, hat die Ihnen gut getan?
Ich könnte nicht sagen, dass es jetzt wirklich Genugtuung ist, aber ich denke, es ist auch eine sozialpolitische Selbstverständlichkeit, dass die hat müssen kommen.
Das ist etwas, sehr, sehr spät gekommen.
Die ist viel zu spät gekommen, selbstverständlich. Und da muss einem zu denken geben, dass verschiedenste Gründe, juristische, finanzielle Gründe, weiss ich, was alles wichtiger gewesen sind, wie auch die menschliche Ebene. Ich sage es immer wieder, wir Menschen, die mit einer Contergan-Behinderung leben, wir sind keine besonderen Behinderte, aber wir haben das Recht darauf, dass man den Grund, die Ursächlichkeit für die Behinderung nie vergisst.
Die Contergan-Kinder, die sind jetzt zwischen 55 und 60 älter werden mit einer Behinderung, also wie sie sind. Das ist schwierig. Das hat mir der Thomas Böhni von der Uniklinik Balgrist erklärt und er hat es so gesagt.
Zum Beispiel von der Kinderlähmung kennen wir eben diese Situation auch, dass zum Beispiel eben eine Lähmung vom Bein so bis 50 nachher einigermaßen kompensiert werden. Nachher wird es schwieriger, Patienten stürzen mehr. Es ist einfach ein labiles Gleichgewicht, wo in der Regel um die Altersgrenze 50 bis 60 muss nicht, aber kann aus dem Gleichgewicht geraten.
Aus dem Gleichgewicht geraten, weil er sehr fragil ist. Sie hören das nicht zum ersten Mal. Der Herr Böhni ist Ihr Arzt. Wie schauen Sie ihm Älterwerden entgegen?
Durchaus mit einem gewissen Respekt. Gut, dadurch, dass ich in der Sozialpolitik tätig bin und gesundheitspolitisch auch viel mitmache, denke ich, bin mir der Entwicklung im doppelten Sinn bewusst, dass man die persönliche Betroffenheit vom Älterwerden eher gerne ein bisschen von sich wegschiebt. Das ist bei mir auch nicht anders. Aber ich weiss und versuche deswegen eigentlich heute auch bewusst zu leben. Bewusst leben heisst in meinem Fall jetzt auch, dass ich regelmäßig Physiotherapie Beanspruch. Ich habe wirklich wahnsinnig gute Physiokraft, die mich herausfordert und wo mir aber immer wieder neue Kraft und damit auch neue Power fürs Leben schenkt.
Ja. Also Energie holen mit der Physiotherapie. Sie schwimmen, sie sind gerne im Wasser. Mit dem Arbeiten, mit dem Dranbleiben an solchen Themen. Gibt es noch etwas mehr?
Ja, ich denke, man muss älter werden, aber auch ein bisschen zulassen. Also ich habe nie den Wahn oder die Vorstellung gehabt, ich darf nicht älter werden. Das gehört auch zum Leben. Ich muss vielleicht dann noch ein bisschen lernen, irgendwann mal ein bisschen ruhiger anzugehen, aber dann wird es schon kommen, wenn es dann muss.
Sagt Christian Lohr, alles Gute Ihnen und danke schön, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Sie bleiben noch einen Moment. Das ist der Treffpunkt zu 60 Jahren Contergan und den Folgen davon. Von was wir bis jetzt noch gar nicht geredet haben, ist von den Folgen auf den Umgang mit dem Medikament. Da gibt es so ein bisschen zwei Seiten. Einerseits, wenn es um Kontrolle geht und Zulassung von neuen Medikamenten und andererseits, wenn es um uns geht. Da nimmt es uns auch Wunder, was Sie für eine Meinung haben. Wenn es um das geht, wie wir umgehen mit Medikamenten, ob wir die 3 Meter langen Beipackzettel mit der Liste von allen Nebenwirkungen überhaupt lesen. Um das geht es jetzt gegen Schluss vom Treffpunkt am 10 vor 11 hier auf SRF 1.
Ich stehe da und singe ein Lied für dich. Es ist ein simples,
Ich hoffe, es gefällt dir gleich. Ohne leere Wut und ohne Hollywood. Nur ein Gedanke, wo mich nicht mehr loslässt. Es gibt tausend Songs, wo ich dir könnte singen. Aber der Song, der gilt für immer. Egal was die Zukunft alles bringt, egal was abfällt und was klingt, ich will nur dich und dass du weißt, du bist immer meine Nummer eins. Egal was Schicksal mit uns macht, du hast noch ein Leben in mein Leben gebracht. Ich weiss nicht viel, doch was ich weiss, du bleibst immer meine Nummer eins. Meine Nummer eins. Es sind nur die Ziele, nur die paar Worte. Ich will keinen Nobelpreis, keinen Weltrekord. Ich will es nur gesagt haben, ohne Liebesschmerz. Das ist mein halber Song von ganzem Herz. Es gibt tausend Worte, wo ich dir möchte singen. Aber die Worte, die gelten für immer. Egal was die Zukunft alles bringt, egal was abfällt und was klingt, ich will nur dich. Und dass du weißt, du bist immer meine Nummer eins. Egal was Schicksal mit uns macht, du hast noch ein Leben in mein Leben gebracht. Ich weiss nicht viel, doch was ich weiss, du bleibst immer meine Nummer eins. Oh, das Lied ist ganz allein für dich. Egal was die Zukunft alles bringt, egal was abfällt und was klingt, ich will nur dich und dass du weißt, du bist immer meine Nummer eins. Egal was Schicksal mit uns macht, du hast noch ein Leben in mein Leben gebracht. Ich weiß nicht viel, doch was ich weiß, du bleibst immer meine Nummer eins. Egal was die Zukunft alles bringt, egal was abfällt und was klingt, ich will nur dich und dass du weißt, du bist immer meine Nummer eins. Egal was Schicksal mit uns macht, du hast neues Leben in mein Leben gebracht. Ich weiß nicht viel, doch was ich weiß, du bleibst immer meine Nummer eins. Meine Nummer eins. When I cried, oh,
Das ist der Treffpunkt auf SRF 1. Wir haben gehört, weil man zu wenig gewusst hat über die Wirkung von Contergan und auch über andere Medikamente mit dem Wirkstoff Thalidomid, sind zwischen 1957 und 1962 10'000 Kinder mit schweren Fehlbildungen auf die Welt gekommen. Thalidomid wird auch heute noch gebraucht, allerdings unter viel strengeren Kontrollen. Und es stellt sich aber gleich die Frage, könnten die unbekannten Nebenwirkungen von einem Medikament eigentlich auch heute noch derart grosse Schäden anrichten, wie das vor 60 Jahren war beim Contergan? Jemand, der genau zu dem Bescheid weiss, ist Caroline Mattis. Sie arbeitet bei Swissmedic. Das ist die Behörde, die bei uns in der Schweiz über die Zulassung von Medikamenten entscheidet. Ich habe mit ihr geredet und ich habe sie gefragt, wäre ein Skandal wie der mit Contergan heute in der Schweiz auch noch möglich?
Aufgrund von all den Verschärfungen, die man gemacht hat im Zulassungsverfahren, aber auch in der Überwachung von den Medikamenten nach der Zulassung, erachte ich einen vergleichbaren Skandal eigentlich aus ausgeschlossen.
Frau Mattis, was sind denn das für Verschärfungen, die man da gemacht hat?
Also einerseits tut man Medikamente viel vertäufter schon prüfen, bevor sie zugelassen werden können. Man schaut zum Beispiel, ob sie ein ungeborenes Kind könnte schädigen könnten. Man tut die Wirkstoffe sehr genau analysieren, schon im Labor, bevor man sie überhaupt beim Mensch anwenden. Zweitens ist es so, dass die Information für Patientinnen und auch für die Ärzte verbessert worden ist. Man informiert, ob ein Wirkstoff oder ein Medikament geeignet ist für die Anwendung in der Schwangerschaft oder nicht. Und drittens ist es so, dass man in der Überwachung von diesen Wirkstoffen ein besseres System aufgebaut hat. Also alle Fachpersonen sind heute verpflichtet, neue Nebenwirkungen zu melden. Und aufgrund von dem Meldesystem können auch Behörden viel schneller reagieren und gegebenenfalls einen Wirkstoff oder ein Medikament wieder vom Markt nehmen.
Jetzt gibt es aber, auch wenn man noch so viele Prüfungen macht, noch so strenge Richtlinien hat, von allen Seiten schaut, gibt es immer wieder gewisse seltene Wirkungen, die können auftreten, die man nicht vorhersehen kann. Wie geht man um mit dem?
Ja, ich glaube, das liegt im System, das kann man nicht. Auch wenn ein Wirkstoff noch so gut geprüft worden ist vor der Zulassung, hat man bei bestimmten Patienten geprüft. Gerade bei Schwangeren tut man regelmäßig ein Medikament nicht prüfen oder nur bei ganz bestimmten Anwendungen wird das mitgeprüft. In dem Sinn bleibt das Risiko, aber ich glaube, man hat heute viel mehr Daten und der Arzt wird sehr genau abwägen, ob er ein Medikament an eine Frau in der Schwangerschaft verschreiben will oder nicht. Es gibt aber Erkrankungen, die brauchen dringend eine medikamentöse Behandlung und dort wird man dann das Risiko auch mit der Frau besprechen und dafür schauen, dass sie sehr rasch eine Rückmeldung gibt, wenn sie Probleme hat.
Caroline Mattis von Swissmedic darüber, dass es Restrisiko immer bleibt, dass sich aber 60 Jahre nach Contergan die Art, wie man Medikament prüft, auch nach der Zulassung komplett verändert, verschärft hat. Dankeschön allen von Ihnen, die uns angerufen haben und gemailt haben in die Sendung mit spannenden Inputs, die wir so haben können aufnehmen. Danke auch unserem Gast, Christian Lohr, dass Sie da sind und so anschaulich und so offen erzählt haben. Das ist der Treffpunkt auf SRF 1, heute zum Thema 60 Jahre Contergan-Skandal und die Folgen davon.
Staying, you know.
Es ist der Montagvormittag mit SRF 1. Jetzt wird es Zeit für die Nachrichten am 11.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.